Shortlist. Namen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IH Keller AG. Ihre Skoda-Partner. Jetzt mit dem vollelektrischen Skoda Enyaq. ihkellerag.ch.
Willkommen zu der Sendung. Das sind Namen, die wir heute darüber diskutieren. Granit Xhaka. Der Nazi-Captain verliert mit Bayer Leverkusen das Finale von der Europa League gegen Atalanta Bergamo. Isabel Garcia. Gemäss Bundesgericht ist ihr Parteiwechsel direkt nach den Wahlen nicht in der Ordnung. Und Philipp Hildebrand, der Präsident von der Kunstgesellschaft Zürich, ist mit dem Kunsthaus in finanziellen Schwierigkeiten. Das hat mich noch erstaunt. Ich als Mitglied von der Kunstgesellschaft Zürich habe ja ein Jahresabo immer. Oder? Jetzt mache ich mir natürlich Sorgen, wird es das teurer? Könnte noch sein, dass sie dort mit dem Preis hochgehen.
Wie viel Eintritt zahlst du denn da?
Also, ich glaube, irgendwie knapp 100 Franken. Ja. Also durchaus, wenn du regelmäßig ins Kunsthaus gehst, lohnt sich das durchaus. Und es ist ja grossartig, was die immer wieder zu bieten haben. Und ich sehe auch immer wieder viele Leute. Darum erstaunt es mich, dass man da in finanzielle Schieflage kommen kann.
Also ich muss sagen, das Kunsthaus ist genial. Ich bin jetzt ein paar Mal gegangen, also im grossen Bau, oder? Das ist eines der grössten Museen oder schönsten Museen der Welt überhaupt. Ja, es erstaunlich ist und es hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Vor allem interessant habe ich die Berichterstattung gefunden. Also der Tag war eigentlich sehr gemässiger. Wer sehr scharf schiesst, auch gegen den Philipp Hildebrand, das hat mich eigentlich erstaunt, ist die NZZ, wo schreibt, es sei blamabel, grosse Blamage für das Kunsthaus allgemein.
Und was es natürlich ist, die Frage ist, kann man das jetzt dem Philipp Hildebrand
nein,
in die Schuhe schieben?
Ich glaube nicht, er ist einfach der Überbringer von dieser schlechten Nachricht. In einem gewissen Sinne hat er vielleicht auch noch gewisse Mitschuld. Aber was mich ein bisschen erstaunt hat, das ist ja klar, wenn ein Haus, das grösser ist, hat höhere Kosten und das hat man irgendwie nicht einberechnet. Und ich habe es heute Morgen in der Kolumne gesagt, irgendwie in Zürich hat man immer Experten, die eine Expertise machen und die Expertise ist nachher falsch. Es ist alles immer zu teuer. Und dann muss man fragen, warum brauchst du denn überhaupt noch Experten? Oder wenn du plötzlich ein Defizit hast von 4,9 Millionen Franken und vorhin ist es etwa 2 Millionen weniger gewesen, dann ist doch irgendetwas falsch gelaufen.
Vor allem in der Kultur fehlt total ein geschäftiger Gedanke. Irgendein Business-Gedanke fehlt. Man macht sich nie Gedanken, wie können wir etwas, das wir ausgeben, wieder reinholen. Geben wir das, was wir ausgeben, können wir das überhaupt wieder reinholen? Die Gedanken werden sich nicht gemacht. Man hat das Gefühl, wir machen Kultur, das ist total wichtig und wir brauchen vor allem Subventionen.
Ja, das ist eigentlich schon ein bisschen die Idee, oder? Und Zürich ist ja eine reiche Stadt, hat sehr viel Geld, oder? Man vergisst auch manchmal, woher das Geld überhaupt kommt. Und am Schluss zahlt es ja gleich der Staat. Wird beim Kunsthaus auch der Fall sein? Höchstwahrscheinlich am Schluss wird der Steuerzahler das zahlen. Wir wollen ja keinen zweiten Spital-Wetziken hier am Heimplatz. Und das ist irgendwie schon ein bisschen eine traurige Entwicklung. Oder Schauspielhaus, wo zur Hälfte gefüllt war. Also man berechnet das im Vorfeld immer, Kongresshaus übrigens auch, man berechnet das im Vorfeld immer falsch und geht dann nicht auf die Eventualitäten ein, dass irgendwann mal etwas könnte anders laufen. Das finde ich ein bisschen erschreckend. Und für den Philipp Hildebrand ist dann natürlich jetzt schon noch eine harte Übung. Oder? Er ist gefeiert worden als der grosse Finanzstar, Nationalbank, bei BlackRock, man kennt ja die Geschichten alle, Chef der Kunstgesellschaft und jetzt muss er das Defizit verkünden.
Also jetzt, was müssen wir machen? Wir könnten jetzt natürlich stundenlang auf dem Schauspielhaus, wir können stundenlang auf dem Kunsthaus, wir können stundenlang auf all den anderen Subventionsnehmerinnen und Nehmer rumhacken. Aber wir können hier langsam mal ein Umdenken anstossen. Was kann man finanzieren durch Eigenleistung, durch Wirtschaftlichkeit. Das geht nämlich. Und gerade bei einem Kunsthaus, das dermassen das Renommee hat, das dermassen viele Leute anzieht und nicht zuletzt schon ein Grund ist, Zürich zu besuchen für Touristinnen und Touristen, dann müsste es doch möglich sein. Aber Subventionen sind halt ein Gips. Das ist wie ein Gips ums Bein. Irgendwann, wenn du zu lang drehst, kannst du nicht mehr selber laufen.
Ja, das ist eigentlich schon ein Problem. Und das andere Problem ist natürlich, man wälzt jetzt natürlich alles auf Besucherinnen und Besucher ab. Oder man sagt, Ticketpreise werden höher. Das schreckt natürlich dann auch viele Leute ab, die sagen, wir zahlen das nicht mehr oder wir kommen nicht mehr. Es ist einfach zu teuer, in das Museum zu gehen. Dann die Öffnungszeiten werden begrenzt. Also man tut eigentlich an der Serviceleistung von einem Museum eigentlich das einschränken. Und am Schluss wäre es eigentlich am billigsten, wenn man einfach das Museum würde zumachen. Im Extremfall, das will ja niemand. Aber ja, es ist schon eine traurige Entwicklung. Ich habe es jetzt gefunden, zum Beispiel bei der Ausstellung zweimal geschaut gegangen über den Hodler. Das habe ich ja noch interessant gefunden, oder? Und habe mir dann vorgestellt.
Sie heisst apropos Hodler.
Apropos Hodler, oder? Und ich habe mir dort die Frage gestellt, man hat irgendwie den Hodler genommen als Zuschauermagnet, oder? Viele Leute haben den Hodler gerne in der Schweiz, aber man hat sich dann auch wieder ein bisschen geschämt für den Hodler und hat dann andere Künstler dagegen gestellt, oder? Es war irgendwie einfach so ein bisschen Twitter gewesen, non-binäre Kunst, würde man fast sagen.
Oh, es geht eigentlich darum, für alle die, die das nicht wissen, es geht echt darum, dass andere Künstler Hodler interpretieren.
Genau. Wäre es nicht auch kommerziell interessanter gewesen, wäre es nicht ein grösserer Erfolg gewesen, wenn man einfach eine reine Hodler-Ausstellung gemacht hätte, ja? Oder?
Natürlich.
Man hat das jetzt gemacht im Wallisunnen mit dem Anker, oder? Das war ein riesen Erfolg gewesen. Oder wo die Blocher-Ausstellung war in Winterthur im Oskar-Reinhardt-Museum. Ein riesen Erfolg, oder? Und das hat mich da jetzt ein bisschen gestört, oder? Man hat irgendwie gewusst, der Hodler, der zieht die Leute an. Die Leute haben den Hodler gerne, auch die Landschaftsbilder. Aber irgendwie hat es gleich nicht ganz sein.
Die alten Meister sind gefragt, das sieht man auch bei der Bäuerle, bei der Bäuerle-Sammlung, oder? Mit allem, wo man muss diskutieren. Aber am Ende des Tages sind es grosse Bilder, die man sieht.
Ja, und ich glaube, das ist schon ein bisschen das Problem im Kunsthaus. Man entschuldigt sich immer auch beim Bäuerle. Ich glaube, das Konsequenteste wäre, würde man sagen, wir wollen die Sammlung einfach nicht mehr.
Das
ist immer ein bisschen das, oder? Und auf der anderen Seite, jetzt beim Hodler habe ich auch gefunden, man hätte eigentlich, wenn man ihn, apropos Hodler, dann würde man eigentlich lieber den Hodler sehen, weil der Hodler ist eigentlich das Beste an dieser Ausstellung. Da hat man doch gescheiter eine grosse Hodler-Ausstellung gemacht. Es gibt ja viele Hodler-Bilder, die man vielleicht auch noch nicht gezeigt hätte. Und hat einen super Erfolg gehabt, weder dann irgendwie so etwas Verquers und irgendwie Entschuldigendes. Und das ist eigentlich schon ein bisschen das Problem auch ein bisschen vom Kunsthaus.
Ja, und auch vom Schauspielhaus, oder? Ja, Schauspielhaus würde wahrscheinlich mit einem Schwank würde wahrscheinlich mehr Leute anziehen als mit irgendwelchen Inszenierungen, die sehr, sehr eine kleine Zielgruppe ansprechen.
Ja, es muss ja nicht einmal ein Schwank sein. Besucht der alten Dame eines der genialsten Stücke von Dürrematt.
Genau.
Da bin ich, oder?
Aber
da
logisch,
haben wir
aber,
Satire, aber, da, klar, wenn man die Künstlerin frei hat, dann macht man eine Satire darüber. Für ein Publikum, das gar nicht mehr rauskommt.
Richtig.
Oder? Das ist der Punkt. Oder?
Absolut, aber wahrscheinlich muss sich Kunst ja auch ein bisschen, oder die Häuser müssen sich wahrscheinlich auch ein bisschen verändern und experimentieren und weiterkommen, dass es weitergeht. Du kannst natürlich immer Best of Queen hören oder Best of Elvis Presley hören, aber da entsteht nicht neue Musik daraus raus. Also ich verstehe irgendwo durch die Gratwanderung schon. Einerseits musst du als Kunsthaus musst neue Wege gehen, musst dich weiterentwickeln, musst Kunst weiterentwickeln, musst probieren, ein neues Publikum anzuziehen. Das Gleiche beim Schauspielhaus. Und andererseits könntest du natürlich mit ein paar Best-of natürlich mehr Publikum anziehen. Also das ist eine noch schwierige Gratwanderung.
Ja, vielleicht muss man eine Mischung machen. Also die Zuschauerzahlen sind ja zurückgegangen. Fairerweise muss man sagen, es hat einen Brand gegeben. Das war aber ein Riesenproblem gewesen. Also es ist ihnen sicher nicht ganz gut gelaufen. Aber es zeigt das Bäler-Museum. Ich gehe bei dir noch ins Bäler-Museum, 3-4 Mal im Jahr. Und die haben natürlich die Best-of-Ausstellungen. Und das ist natürlich immer ein Hammer. Und die Leute, ich meine, wenn du einen Saal voll Picasso hast, dann stellst du nicht die Frage, ist jetzt der Best-of? Sonst ist einfach grandiose Kunst.
Aber dann
Kunst,
muss man sich
oder?
Doch mal Gedanken genau. machen, wie will man Kultur fördern? Was machen wir mit den Subventionen, wo ja niemand im Grossen und Ganzen, vielleicht mit der Menge und der Verteilung kann man darüber reden, aber dass man gewisse Sachen muss subventionieren muss, das ist, glaube ich, ein gewisser Konsens. Aber dann muss man es anders denken. Dann muss man sagen, die grossen Häuser sind für Best-ofs zuständig, für den Mainstream, und dann machen wir die kleinere, dann subventionieren wir die kleinere Kultur und Kunst, die dann das Ganze, den ganzen Betrieb weiterbringt. Kunstbetrieb und Kulturbetrieb.
Ja, ich glaube, es ist in der Kultur ein bisschen die Mischung, vor allem give the people what they want. Oder? Du musst ja den Leuten geben, ein bisschen, was sie wollen. Und ich glaube, manchmal ist halt auch ein bisschen die Arroganz von diesen Kulturinstituten, dass man irgendwie den Leuten das nicht zutraut. Oder? Dabei müssen wir ja dankbar sein, dass die Leute eigentlich wollen in ein Theater, dass die Leute wollen in ein Museum, das sind ja interessierte Leute. Man muss irgendwie auch ein bisschen dort führen. Es muss halt ein bisschen eine Mischung sein von allem. Aber mir ist jetzt einfach aufgefallen beim Hodler, oder? Man ist ein bisschen mit der Handbremse umgefahren. Man hat den Hodler wählen als Publikumsmagnet und hat sich dann irgendwie einfach ein bisschen geschämt für den Hodler. Und der Twitter funktioniert irgendwo einfach nicht am Schluss. Dann würde man wieder einfach eine schöne Hodler-Ausstellung machen. Und nachher kannst du ja nochmal eine Ausstellung machen im unteren Saal mit denen, die ihn parodiert haben oder kopiert haben oder weiss Gott was. Aber einfach dadurch mischen, glaube ich, hat viele Leute abgeschreckt. Und wenn wir eine Umfrage machen würden, bin ich überzeugt, würden viele Leute sagen, oh, wir hätten noch lieber noch mehr Bilder gesehen.
Aber das Gleiche bei der Bäuerle-Sammlung und der berechtigten Diskussion drumherum. Aber mehr tut die Diskussion dann so hoch hängen, dass die Sammlung an und für sich praktisch erstickt wird in all diesen Entschuldigungen und in all diesen Erklärungen, die sind zum Teil so dominant am Ende des Tages. Also wir gehen dort einen Schritt zu weit. Oder?
Ja, bei der Bäuerle-Sammlung ist doch klar, eben konsequent wäre, wenn es Kunst aus würde genau. sagen, wir wollen die Sammlung nicht, oder? Das wär konsequent und das wäre auch ehrlich. Ich meine, wenn du als Besucher dort reingehst, in die Bühlensammlung, und dann siehst du Van Gogh und sagst, das ist wahnsinnig, hast du ja fast schon ein schlechtes Gewissen, dass du das Bild schön findest, oder? Und ich glaube, dort fängt eben das Problem an, auch wie ernst nimmst du eigentlich die Besucherinnen und Besucher, oder? Aber wie gesagt, es ist ein grandioses Museum, es ist ein grandioser Bau, sie haben jetzt auch ein bisschen Pech gehabt, der Philipp Hildebrand tut einem auch ein bisschen leid, dass er jetzt der Verkünder ist von dieser schlechten Botschaft. Aber schon wieder in der ersten Sekunde ist der Ruf nach dem Start und Besucherinnen und Besucher werden bestraft, dass man sagt, wir müssen die Ticketpreise nur. Ich glaube, das ist am Schluss eben der falsche Ansatz.
Und sonst muss man halt sagen, Philipp Hildebrand ist ja noch bei BlackRock grosse Nummer und die haben ja so viel Geld.
Die können ja Sponsoring, aber Sponsoring habe ich jetzt gehört.
Kaffeekasse, Defizit decken.
Die haben es eben auch nicht so gerne, die Sponsoren, das habe ich gehört. Aber ich weiss nicht,
es kommt auf wer wahrscheinlich. Genau, die man gerne hat, die haben kein Geld.
Ja, also. Es ist ja ein CS-Gebäude. Wenn man nur läuft, ist ja die grosse Tafel, wo oben alles die CS. Und die CS gibt es ja nicht mehr.
Ja, muss man da irgendwann mal genau. ansetzen, das darf genau. dort. Isabel Garcia, gemäss Bundesgericht, ist ihr Parteiwechsel. Wir erinnern uns direkt nach den Wahlen nicht in der Ordnung. Und da muss ich ehrlich sagen, es ist noch schön, dass wenigstens das Bundesgericht das Volk noch ein bisschen ernst nimmt. Man wählt ja eine Person, aber auch gleichzeitig, weil die bei dieser Partei ist. Und wenn natürlich du natürlich nach der Wahl einen Parteiwechsel machst, dann ist das schon sehr, sehr stossend. Und das sagt jetzt das Bundesgericht.
Ja, es war schon ein bisschen knapp gewesen. Und jetzt ist ja die grosse Frage, sie ist ja wieder zurückgewiesen worden an ein Zürcher Gericht. Und das Zürcher Gericht muss sich jetzt auch wieder mit der Frage auseinandersetzen.
Ein bisschen viel der Ehre für Isabel Garcia.
Ja, gut, sie ist natürlich irgendwie tut sie mir jetzt ehrlich gesagt.
Aber man muss ja auch irgendwie als Isabel Garcia merken, okay, die Gerichte bemühen sich jetzt und sie tun sich schwer und das kostet auch wahnsinnig viel. Vielleicht wäre es an der Zeit, zurückzutreten.
Ja, oder? Natürlich. Und die Schlüsselfrage ist ja schlussendlich, da will das Gericht entscheiden, hat sie es vorne geplant oder nicht? Oder hat die FDP gewusst, dass sie kommt über oder nicht? Und das wird sehr schwierig sein, um zu beweisen. Aber ich meine, politisch kann sie ja nicht mehr viel machen, wie der ganze Ruf haftet ja jetzt an ihr. Interessant ist ja, die Grünliberalen haben ja das Thema auch schon lange aufgegeben. Es war schon ein Einzelner, der das weitergezogen hat als Bundesgericht. Ich glaube, ein Jurastudent. Und der ist mit märtyrerhafter Kraft hat er das gemacht.
Der hat wahrscheinlich noch irgendein Thema gebraucht für eine Arbeit. Oder?
Das Thema gebraucht. Und der ist jetzt durchgekommen. Das ist natürlich, muss man sagen, ein Riesenerfolg. Ich glaube, 3-2 gewesen. Heute in der NZZ ist es
also Summa cum laude.
Ja, ist das akribisch beschrieben, wie das gegangen ist an diesem Gericht. Und nachher sagen die Richter aufeinander losgegangen. Die Diskussion ist beschrieben. Das ist wirklich spannend. Aber am Schluss sagen alle, einen Kaffee trinken und sagen, wieder friedlich gewesen. Nein. Es hat es natürlich immer gegeben. Ich meine, es sind auch Leute, die Konvertiten sind dann übergegangen von der CVP über zur SVP zum Beispiel. Es hat es ja in allen Parteien schon gegeben. Und darum halten sich Parteien auch ein bisschen zurück, wie sie wissen. Wir haben auch irgendwie Leute in der Reihe. Die Frage ist einfach bei dem Fall, hat man es vorhin gewusst gehabt? Und es ist ein bisschen knapp gewesen.
Und ist es in der Ordnung, dass man so einen Aufwand betreibt um eine einzelne Politikerin, die jetzt nicht irgend könnte sagen, was die jetzt wahnsinnig unseren Kanton, unsere Stadt was auch immer wahnsinnig weitergebracht hätte.
Ja, aber es ist politisch doch eine interessante Frage und es ist schon ein Urteil, wo jetzt natürlich richtungsweisend ist, dass bei jedem Parteiübergriff würde man natürlich sagen, das Bundesgericht hat dort und dort das einmal gesagt.
Ja, wenn man es natürlich kurz nach der Wahl macht.
Ja, natürlich. Aber kannst du auch sagen, jetzt warten natürlich alle anstandshalber ein halbes Jahr, oder? aber wie gesagt,
Politik soll Politik machen.
Genau, ich finde das noch einen interessanten Fall und den Fall haben alle schon lange vergessen, man hat den Namen Garcia schon lange vergessen gehabt. Und jetzt poppt das plötzlich wieder auf, dank dem Bundesgericht.
Gehen wir noch zum Granit Xhaka, der Captain der Nazi. Er ist ja bei Bayer Leverkusen und dann ist es gelaufen. Deutscher Meister, x Spiele, glaube ich.
52 Spiele, absolut
ungeschlagen.
Rekord, ja.
Und nachher gestern, was noch drauf abwärts kam, Finale von der Europa League gegen Atalanta Bergamo. Da hat man dann verloren, weil man irgendwo nicht parat war. Da fragt man sich schon bei so einer Spitzenmannschaft, warum ist man denn nicht parat? Und auch im Vorfeld, wenn man die Pressekonferenzen hat, man ist fast ein bisschen zugelassen, man ist fast ein bisschen zu locker geworden. Da natürlich nie um einen Spruch verlegen oder Granit Xhaka oder irgendwie. Aber am Ende des Tages sind es ja keine Komiker, sondern Spieler. Und da hat man auch schon irgendwo durch das Gefühl gehabt, bei diesem Resultat ist man echt da parat gewesen.
Ja, aber man muss ja gleich sehen, es war ein einzelner Spieler, der die 3 Goal geschossen hat. Also, es hat einfach nicht gestimmt.
Umso schlimmer,
ja,
oder?
Ja, und es gibt ja kein Weltgesetz, dass Leverkusen immer gewinnt, oder? Irgendwie ist doch auch ein in der Luft gelegen. Dass man das Gefühl hat, die sind doch Meister geworden, grosse Feierlichkeiten, 52 Mal gewonnen. Die Luft war irgendwie draussen. Man hat dann gewusst, irgendwann kommt die Europameisterschaft. Ich glaube, das grosse Problem bei diesen Spitzensportlern ist, die sind auch irgendwann mal einfach müde, oder?
Ja, vor allem mental.
Mental bist du doch einfach irgendwann mal kaputt. kaputt. Der hat doch manchmal gedacht, ja, jetzt sind wir deutscher Meister, super, oh, jetzt wollen wir auf Dublin fliegen, oh, jetzt nochmal ein Spiel. Oder einfach
die Lust, du musst jedes Mal auf ein so Spiel konditionieren, körperlich, aber auch vor allem geistig.
Genau. Also ich nehme jetzt an, dass der Göpp werden gewinnen in Deutschland. Also jetzt reissen sie sich nochmal zusammen, gibt natürlich nochmal neue Energie. Das werden sie jetzt gewinnen. Aber das Problem ist doch, die sind einfach auspowern und haben alle gar nicht gerechnet, dass jetzt einer 3 Goal schiesst. Du glaubst ja dann auch irgendwie an deine Unverletzbarkeit. In den Köpfen passiert doch das. Und von dem ist ja das ganz heilsam gewesen.
Danke vielmals. Das war die Shortlist von heute gewesen. Wir hören uns wieder in einer Woche.
Shortlist mit dem Marc Jäcki und dem Matthias Ackeret. Zum Nachhören und Abonnieren als Podcast auf radioeis.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch.